Elektrogeflüster wird präsentiert von Toyota. Enjoy Toyota Electric.
Herzlich willkommen, Oliver und Wim Aubotta, dass ihr heute bei uns bei Elektrogeflüster zu Gast seid. Vielleicht ganz kurz mal als Einstieg. Heute ist ja wirklich super heißer Sommertag draußen. Bei euch aber eure Gesichter, sie waren jetzt nicht so verschwitzt, als ihr reinkamt. Wie seid ihr angereist? Mit dem Microlino oder wie seid ihr heute hier?
Ja, wir sind heute mit dem Microlino gekommen, und zwar mit einem speziellen, nämlich mit dem Spiagina. Der ist eigentlich genau ideal für so eine Temperatur. Der hat nämlich keine Scheibe auf der Seite und hinten keine Scheibe. Und das ist eigentlich wie ein Aircondition ohne Strom.
Okay. Und dann habt ihr auch irgendwo vorne an der Straße, ihr macht ja immer Werbung, dass man den irgendwo quer einparken kann.
Wir haben den Parkplatz weit oben gefunden im Schatten und haben dann ein paar Meter müssen laufen, aber das ist okay so. Okay. Wunderbar.
Aber es ist auch ein kleines Platz. Es ist auch nicht ein normaler Parkplatz. Es ist so
eine
schöne Ecke, wo man perfekt kann nutzen. Genau.
Vielleicht um euch mal kurz für die ZuhörerInnen, die euch vielleicht nicht kennen oder du, Wim, du hast ja quasi das Kickboard eigentlich neu erfunden, Ende 90er, Anfang 2000er, korrigier mich, wenn das falsch ist, also quasi das Trottinett cool gemacht mit Micro Mobility Systems und da eben globale Erfolge mit eurem Kickboard immer noch, mit euren Trottinets. Und jetzt habt ihr aber, ich glaube 2016 am Genfer Salon, habt ihr den Microlino vorgestellt, also so ein elektrisches Mini-Auto, könnte man sagen. Und quasi als eure Antwort, so die nächste Revolution um für die autoverstopften Innenstädte. Jetzt das Projekt ist aber noch nicht ganz so erfolgreich wie eure Kickboards. Woran liegt es denn, dass das noch nicht so erfolgreich ist?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Erstens mal ist das natürlich nochmal eine ganz andere Schuhnummer, als wenn man einfach Trottine baut. Und das, die haben wir jetzt mal in Italien machen lassen, in einer Fabrik. Die haben ursprünglich, kann ich ein bisschen den Fuß holen noch, die haben 500 Mitarbeiter gehabt und die haben Fahrradbestandteile gemacht. Und die sind dann also relativ schnell, also ein bisschen mehr als ein Jahr, sind die auf 15.000 Mitarbeiter raufgefahren in 3 Fabriken. Wir haben 80.000 Trottine pro Tag und in China ist es 7 Tage pro Woche produziert. Das ist ein riesen Boom gewesen. Das ist relativ ein schneller Return on Investment, wo wir dort hatten. Und beim Projekt jetzt Microlino, da haben wir jetzt eine eigene Fabrik aufgebaut in Italien. Und wir haben gestartet in einer relativ schwierigen Zeit. Das war gerade um die Corona-Zeit herum. Da hat es die Supply Chain-Probleme gegeben. Wir haben dann natürlich zuerst in der Malaria anderen Autofirmen beliefert worden mit irgendwelchen Chips, bevor wir dann dran gekommen sind. Wir haben es dann zum Teil auf dem Graumarkt einkaufen zum doppelten Preis. Also wir haben sicher keinen einfachen Start gehabt. Aber es hat auch andere Möglichkeiten. Gründe geben, warum es schwierig ist, weil es ist eine andere Fahrzeugklasse. Wir nennen sie heute gerne Podcar, weil es ist kein Auto, aber es ist eigentlich ein Autoersatz für die kurze Strecke. Und das ist eine Fahrzeugklasse, die ist einfach nicht auf dem Radar bei den Politikern, die ist nicht auf dem Radar bei den Leasing-Firmen. Wenn man nicht ein Auto leasen kann, dann ist es einfach nochmal schwierig. Da hat man eigentlich nur den Kunden, der es gar kaufen kann. Und in gewissen Ländern ist einfach 80% von der Fahrzeuge, die sagen jetzt mal, gekauft werden, die gehen über das Leasing und nicht über das Cash Upfront.
Leasing ist ja auch gerade in der Schweiz, was haben wir gesagt kürzlich, jeder zweite Wagen ist quasi geleast.
Und bei Elektroautos ist es, glaube ich, noch höher, oder, Zahl. Mhm. Also das ist, ich glaube, die Schwierigkeit, oder, wo wir haben, also zuerst mal muss man natürlich sagen, oder, Mobilität ist halt nicht ein Gadget wie ein Smartphone, wo ich alle 2 Jahre ändere, oder alle 4 Jahre mittlerweile, oder früher sind es alle 2 gewesen.
Ist natürlich auch eine größere Investition.
Genau, oder, es ist sehr fest, das hat damit zu tun, an was ist man sich gewöhnt, sehr viele Leute haben unterschiedliche Erwartungen, Use Cases etc. Es gibt immer das Thema mit Parksituation, Lademöglichkeiten zu Hause etc. Es gibt ganz viele Sachen, wo natürlich der Adoptionszyklus geht deutlich länger in der Mobilität als in anderen Industrien. Oder? Ich meine, wenn man auch Tesla anschaut, Tesla hat das erste Fahrzeug 2008 auf den Markt gebracht. So richtig der Hockeystick hat es eigentlich erst über 10 Jahre später gegeben, nach Produktionsstart. Mhm. Oder? Also ich glaube, wir sind da in dem Sinne auch realistisch, dass wir wissen, das ist ein Long-Term-Projekt. Und wenn man Erwartung hat, man startet eine Produktion und nach 2 Jahren verdient man schon viel Geld und ist alles einfach, dann ist es halt in dieser Industrie die falsche Erwartung. Das ist nicht realistisch.
Aber eben, zum Glück läuft unser Trottinett-Geschäft immer noch sehr gut.
So als ein gutes Standbein.
Ja, wo wir einmal einen grossen Rückschlag haben mit all den Fabriken, die gekommen sind. Man sagt, über 300 auf, oder? Fabriken, die ja. uns kopiert haben. Mhm. In China ist das ein Ehre, wenn man kopiert wird, oder? Da ja. muss man es eigentlich fast Danke sagen. Ja, heute nehme ich das auch mit einer Portion Humor, aber es hat dann schon Zeit gegeben, wo es also noch einen neuen Aspekt dazu gekommen ist zu Kopie. Und zwar ist das Safety, Sicherheit.
Ja.
Wenn man jetzt einfach etwas kopiert, ich sage jetzt eine Uhr, oder? Gibt ja genügend Rolex-Kopien, dann ist es noch kein Sicherheitsproblem, außer dass man vielleicht den Zug verpassen kann, weil sie vielleicht nicht ganz pünktlich ist. Aber ja. die haben auf unsere Produkte, auch unsere, also auf kopierte Produkte, auch unsere Marke drauf da.
Ja.
Und wenn jetzt irgendetwas passiert ist oder wäre mit unserem Produkt, dann hat man automatisch gesagt, ja, das ist das Produkt, ist schuld.
Fährt aber euch zurück.
Ja, und darum haben wir dann, es ist eine neue Situation gewesen, das hat man bei den Espresso-Kapseln hat man nicht oder bei anderen Sachen, die man kann kopieren kann, wo kein Safety-Issue hat. Und dann haben wir also dann mit dem Notar haben wir dann ein Zeichen versteckt bei unserem Produkt, wo wir dann notariell haben beglaubigen lassen und haben das drin gehabt, dass wenn etwas passiert wäre, hat man gesagt, können wir mal schnell dort unten mit der Lupe schauen, ob das Zeichen drin ist. Absolut. Wenn das Zeichen nicht drin ist, dann ist es nicht von uns.
Okay.
Also das einfach nur apropos kopieren.
Ja. Ja.
Du hast es eben erwähnt, es ist eine andere Fahr- oder Mobilitätsklasse, die ihr erfunden habt. Es gibt vielleicht nicht jeden, der den Microlino kennt, deshalb vielleicht kurz zusammengefasst.
Ja, also wir haben uns ja überlegt, wenn man sich die Statistik auch anschaut, wie werden eigentlich die heutigen Autos gebraucht. Also die fahren im Schnitt europaweit und auch in Amerika rund 30 Kilometer pro Tag. 95% von der Strecken sind sogar unter 50 Kilometer. Es sitzen weniger als 2 Personen im Schnitt in einem PKW, oder? Und trotzdem, wenn man sich anschaut, das Fahrzeugangebot, die Autos sind eigentlich immer teurer geworden in den letzten Jahren. Und irgendwie passt das nicht so ganz zum Use Case. Und wir haben dann gesagt, ein bisschen ähnlich wie beim Scooter, also das Trottinett, wo eigentlich etwas zwischen dem Laufen zu Fuß und dem Velo ist, ist eigentlich der Microlino etwas zwischen dem TÜV und dem Auto. Und wir sagen das, erklären es manchmal so, es ist ein bisschen wie ein iPad, oder? Ein iPad ist nicht ein Smartphone, es ist kein Laptop, sondern es ist wirklich eine Produktkategorie dazwischen, oder? Für ganz spezifische Use Cases, oder? Und jetzt im Fall von Microlino oder von dieser Kategorie, von diesen Podcars, sind es eigentlich die Alltagsstrecken, oder? Wo man perfekt kann damit abdecken kann, oder? Und man hat viel niedrigere Kosten, weniger Energiekosten, man braucht weniger Platz, man hat einen kleineren ökologischen Fußabdruck, oder? Und das sind eigentlich die Punkte, die wir gemacht haben. Und ich sage jetzt mal, das ist jetzt mal so die rationale Ebene, aber natürlich, ich sage mal, Mobilität und gerade Automobil ist etwas extrem Emotionales. Darum ist es auch ganz wichtig, dass wir eben auch etwas machen, was die Leute einfach cool finden, oder? Wo sie einfach sagen, hey, in dem will ich im Restaurant vorne anfahren und aussteigen, weil ich finde es cool, oder? Und darum haben wir auch im Design geschaut, oder wie kann man das anbringen, dass das cool aussieht? Und sind dann auch auf die Kabinenroller aus den 50er Jahren gestossen. Also eben Isetta, Henkel und Zündab und so weiter. Und haben dann gesagt, eigentlich muss es in die Richtung gehen, weil wenn man einfach nur ein normales Auto auf 2,5 Meter abschrumpft, oder, dann ist es halt designmäßig immer relativ schwierig, dass es nicht aussieht wie eine Schachtel, oder? Und die 2,50 Meter sind wichtig gewesen. Wir haben wollen querparken, oder? Er muss können querparken. Er darf nicht länger sein, als ein Parkplatz breit ist, oder? Und das ist so ein in a nutshell die Idee gewesen, wirklich ein ideales Alltagsfahrzeug. Also eben, die Leute können es auch googeln. Also wir haben 2 Sitzplätze nebeneinander. Wir haben hinten 230 Liter Kofferraum. Wir haben eine Klimaanlage drin. Man kann bis zu 230 Kilometer weit fahren und 90 Stundenkilometer ist die Maximalgeschwindigkeit. Das ist so die Eckdaten.
Okay.
Aber trotzdem, wenn man den Gedanken so, ich meine, ihr seid ja nicht die Ersten mit dem Gedanken, so ein kleines Auto, der Smart ist ja ähnlich, oder? Ist ja auch von der Größe ziemlich ähnlich und der hat ja auch nicht die großen Erfolge. Also Mercedes hat ja immer, war ja Minusgeschäft im Prinzip, auch wenn man ihn relativ oft gesehen hat. Hattet ihr ja nicht von Anfang an Bedenken, weil die Leute kaufen halt Autos, ihr seht ja auf der Straße, die Autos werden ja immer größer, sie werden ja nicht kleiner, oder? Und die Leute kaufen halt auch so die Autos doch immer so für die Ausnahmesituation und nicht für die, eigentlich so, wie es eigentlich logisch wäre, oder? War das nicht nie so ein Bedenken?
Also, muss man sagen, natürlich ist, was der Hayek hat wollen machen, ist eigentlich genau das Richtige, und das haben wir wollen machen. Nur das war vor 30 Jahren gewesen. Und ich glaube, es hat sich mittlerweile auch die CO2-Diskussion ist mehr geworden. Es hat weniger Parkplätze gegeben. Also, ich glaube, jetzt ist es viel aktueller, als es damals war. Das Zweite ist, wir sind natürlich sehr schlank aufgestellt mit unserer Firma. Also, unsere Kostenstruktur kann man nicht vergleichen, wie das bei Mercedes war. Und darum ist das dort, haben sie auch lange kein Geld damit verdient. Und darum glauben wir, die Zeit ist heute viel aktueller, als es noch damals war. Wir haben übrigens damals, als ich das erste Trotti gemacht habe, das war ja dann auch zusammenlegbar gewesen. Mhm. Und das habe ich eigentlich beim Heich vorgestellt gehabt, bei dem Team, und gesagt, das ist dann noch für die letzte Meile, wenn ein Auto irgendwo parkieren und nachher haben wir noch 500, 600 Meter dann ins Kino fahren oder so, dann ist das. Und die haben das wollen, ins Auto integrieren. Und darum habe ich schon gewisse Sympathie mit dem Hayek. Er ist dann, also für ihn ist es natürlich ein super Geschäft gewesen. Er hat ja dann seine Anteile zu hoch für gutes Geld.
Er wollte es ja auch elektrisch machen.
Ja, ja. Mercedes. Und er ist also dann rausgekommen mit, er hat auch gut verdient, sehr gut verdient. Also von dort her hat er es besser gemacht als wir. Aber wir sind erst am Anfang. Ich habe meine zwei Söhne, die drin arbeiten. Die haben dann noch mal ein paar Jahre, 20 Jahre, die er noch machen. Wobei ich glaube, in den nächsten 5 Jahren wird sich das Blatt deutlich wenden.
Ja. Also ich weiß noch, ich war etwa vor eben 2016 um den Dreh rum, war ich mal bei euch in Küsnacht an eurem Hauptsitz, als ihr wirklich das so den ersten Prototyp hattet, ihr glaube ich kurze Zeit später, und hattet dann auch so die ersten Modelle davon und habt die Geschichte dann so ein bisschen verfolgt, und ihr hattet ja auch ein bisschen Pech am Anfang. Ich glaube, in China habt ihr einen Prototyp machen lassen, der ist dann den Knoten vom Gabelstapler gefallen.
Dann ja, das ist also wirklich, das war so, dass der Merlin ist auf China gegangen, noch mit einem Student, und die haben dann dort zwei Prototypen gebaut in einer chinesischen Fabrik, weil dort war es einfach günstig gewesen, das zu bauen. Darum haben wir das dort gemacht, wir haben ein gewisses Netzwerk gehabt. Und dann haben wir die eigentlich nur ausstellen an unserer Messe, unserer Spielwarenmesse in Nürnberg, und dann ist er wirklich on time, ist der fertig gewesen und geht in Kloten vom Gabelstapler oben runter, 2,5 Meter, und ist auf einer Seite total schade gewesen. Und meine Frau hat zum Glück gesagt, musst dich nicht aufregen, kannst nicht ändern. Wir machen den neuen Standdesign, wir machen nicht einen Drehteller, wo sich das Auto dreht, sondern wir stellen das mit der kaputten Seite einfach ganz an die Wand.
Ja.
Und machen ein kleines Teufel an. Shit happens.
Ja, genau. Ja. Ich habe das ja mit der ZHW, glaube ich, auch damals so zusammen entwickelt.
Ja, es ist eigentlich ein Projekt mit 10 Studenten von der ZHW, wo wir dann einen richtigen Autodesigner, wo wir angestellt haben, der das Ganze begleitet hat. Und hat einfach sollen sie die Idee als Schlussarbeitsprojekt so etwas zu machen. Und das ist dann so gut rausgekommen, dass wir gefunden haben, jetzt müssen wir schon mal einen Prototyp machen und wie das läuft. Und dann kannst du erzählen in Genf.
Ja, also eben, ich meine, es ist wirklich, ursprünglich ist der Case einfach gewesen, einen PR-Gag zu machen. Einfach zum zeigen, hey, so stellen wir uns die Mobilität von der Zukunft vor, das bräuchte es noch auf dieser Welt. Und dann haben wir quasi, wo wir den Prototyp hatten, haben wir dann gesagt, hey, es wäre eigentlich schon noch cool, wenn wir am Genfer Autosalon das könnten ausstellen, oder? Und dann haben wir wirklich last minute, also irgendwie 2 Monate vorher oder einen Monat vorher, haben wir noch probiert, irgendwie einen Stand zu bekommen, was natürlich unmöglich war. Aber der Organisator, damals André Efti, hat zum Glück in Küsnacht gewohnt.
Ja.
Und der hat dann gesagt, ja, aber er kennt noch ein Stand, wo man eventuell sich noch könnte anschliessen. Und das ist der von Elektromobile gewesen. Also, es ist ein Schweizer Verband, oder? Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben eigentlich keinen Platz mehr, aber ich könnte in die zweite Reihe. Und dann sind wir in die zweite Reihe. Haben es dort, wir haben noch Bilder davon, das ist genial, haben wir dort ein Stückchen Teppich rausgeschnitten und ein kleines Podest gemacht, dass das Fahrzeug ein bisschen erhöht ist, oder? Weil sonst hast du nicht viel gesehen in der zweiten Reihe, oder? Und das ist eigentlich gewesen, wo wir es ausgestellt haben, haben wir gesagt, ja gut, haben wir einfache Webseiten gemacht, damals auf WordPress, und haben gesagt, okay, wenn wir 500 Reservationen bekommen, dann machen wir es in Serie. Meine, das war einfach unser Claim gewesen. Wir wollten schauen, what happens, oder? Mhm. Und dann haben wir also innerhalb von 2 Tagen, wo wir das präsentiert haben, haben wir die 500 Reservationen gehabt. Und haben wir gemerkt, oh, okay, das hat irgendwie, hat das wirklich einen Market Demand, oder? Und das hat uns natürlich dann ein bisschen, dann sind wir natürlich angefixt gewesen und haben dann gesagt, okay, es wäre jetzt schon schade, wenn wir jetzt einfach nur würden sagen, alles nur ein PR-Gag.
Ja, aber nicht nur das. Wir haben also die Resonanz von diesen Journalisten, und es hat ja sehr viele Journalisten, die dort hinkommen. Sie stehen zum Ladien, Automesse auf der Welt, kann man fast sagen. Und die haben gesagt, endlich mal etwas Neues und so. Wir sind eines von den besten Projekten angeschaut worden, dort mal an dem
Bundesrat war, glaube ich, auch noch am
Bundesrat Start. Bundesrat ist auch nicht gewesen, ist auch nicht gesessen, hat auch fotografiert, ja. Und von dort ist es einfach ein voller Erfolg gewesen, aber natürlich mit nicht wissen, was das noch für ein weiter Weg ist, von einem Prototyp zu nachher ein Auto bauen und dann nicht nur ein Auto bauen, sondern sagen noch, ich mache auch eine eigene Fabrik. Also nicht einfach fremdfertigen über Magna, sondern wirklich selber Fabrik bauen. Mhm. Das ist also schon.
Und dann den ganzen Vertrieb aufbauen etc., oder? Weil ich sage immer, so eine Autofirma ist, es ist halt wirklich ein Orchester, oder? Und alles muss funktionieren, oder? Es muss von der Supply Chain funktionieren, also das Produkt muss stimmen, die Supply Chain muss funktionieren, dann die Produktion muss alles gut laufen und dann müssen natürlich auch die Absatzmärkte mit den Händlern etc., das muss alles irgendwie funktionieren, oder? Und das muss irgendwie auch aufeinander abgestimmt sein, oder? Also, ich mache ein Beispiel, oder? Wenn man zu fest alle Händler anfixen am Anfang und dann hat man Verzögerungen in der Produktion, dann schießt das die alle an, oder? Wir haben auch bei den Kunden, wir haben Verzögerungen gehabt, die sind hässig geworden und haben gesagt, ah, ihr habt schon wieder Verspätung und so, oder? Und umgekehrt, oder? Was man jetzt auch bei gewissen neuen Playern sieht, die reinkommen, oder? Wo einfach mal sagen, hey, ich habe eine Marke und da sind meine Autos, kaufen sie. Ja, okay, aber du musst natürlich auch schauen, wie du deinen Absatzkanal machen, dass wirklich nachher auch die Nachfrage da ist nach dem Produkt oder dieser Marke im Endmarkt. Oder? Und dass man das irgendwie richtig balanciert, ist nicht so einfach.
Es gab ja immer Verzögerungen am Anfang, hat sich ja wirklich um, ich glaube, 1-2 Jahre oder sogar, ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Zeithorizont das war. Ihr hattet dann, glaube ich, auch in Deutschland, ihr hattet noch einen deutschen Partner, das war ja auch noch so eine Geschichte.
Ja, das ist eigentlich eine unschöne Geschichte, aber manchmal, das Lernen daraus ist, manchmal ist man doch froh, wenn mal etwas Schlechtes passiert. Man kann aus dem Schlechten lernen und kann noch neu anfangen. Wenn ich das ganz kurz abdecken kann.
Ja, bitte.
Wir haben ja dort mal einen Partner gehabt, einen Joint Venture Partner, das ist die Firma Tazzari in Italien. Der hat schon so kleine Auto gebaut, kleine Stückzahlen.
Genau, ja.
Und der hat uns das Konzept gut gefunden, er hat uns sympathisch gefunden und hat mit einem Anschlag gesagt, wir machen ein Joint Venture, so viel kostet und so ist Aufteilung. Da haben wir ohne grossen Anwalt ein kurzes Vertrag aufgesetzt und so machen wir es. Du produzierst, wir machen den Vertrieb, wir verkaufen für dich an. Und dann sind wir kurz vor dem Produktionsstart gewesen und dann hat er gesagt, ja, jetzt müsst ihr mal runter, ich habe gute Nachrichten für uns. Dann sind wir runter, nach Imola, hat in Imola seine Fabrik. Und dann haben sie gesagt, ja, was ist die gute Nachricht? Er sagt, du, ich habe meine ganze Firma können an den Deutschen verkaufen. Und jetzt, was ist die gute Nachricht für uns? Ja. Du hast einen guten Preis bekommen. Er sagt, ja, ich habe einen guten Preis bekommen. Ich darf nicht sagen, wie viel, aber einen sehr guten Preis. Und der hat dann genügend Finanz und der kann das auch wirklich dann hochfahren. Es ist, glaube ich, einen Monat gegangen und dann haben die Anwälte übernommen. Also er hat eigentlich nur wollen, die Firma kaufen, ohne Mitarbeiter, alles, nur wegen unserem Vertrag. Er hat unseren Vertrag angefechtet, der sei gegen das Wettbewerbsrecht, hat uns gar nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Wir haben dann, langsam schon, dann zweimal vor dem
Oberlandesgericht in Deutschland.
Eben, der wollte eigentlich eure Idee klauen.
Ja, genau. Ja. Und dann haben wir dann uns nach einem Jahr haben wir uns außergerichtlich geeinigt. Wir haben viel zu wenig bekommen, aber im Nachhinein sind wir eigentlich als Gewinner rausgelaufen. Er ist dann Konkurs gegangen, hat gar nie in Zerie gegangen.
Ja.
Wir haben das Geld dann können wieder investieren in das neue Modell, eben das, wo wir dann das Learning aus dem Prototyp haben wir dann gesagt, jetzt machen wir es richtig.
Ja.
Und das hätten wir vielleicht nicht gemacht, wenn es nicht passiert wäre. Also im Nachhinein sind wir sogar zufrieden, auch aus so einer Situation. Und darum, das haben wir auch gelernt, und wir stehen immer wieder auf, es muss wieder weitergehen.
Ja, gab es noch nie so einen Moment, wo wirklich ihr gesagt habt, jetzt reicht es dann? Also,
Doch, hat es sicher ein paar Mal gegeben, wo es zumindest, ich glaube, die schwierigste Zeit war wirklich, wo wir den Streit hatten mit dem Partner. Weil das Problem war eigentlich, die ganze Firma ist verkauft worden, nachdem wir eigentlich die europäische Homologation hatten, aber bevor eigentlich der Produktionsstart war. Also eigentlich at the worst time, oder? Und das ist ja, die Firma ist übernommen worden ohne Mitarbeiter, oder? Das heisst, man kann sich mal vorstellen, ja, es sind zu viele Sachen. Und wir haben im Prinzip Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, wann kommen wir denn endlich auf den Markt, oder? Und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, mit dem werden wir es niemals schaffen, oder? Wir haben aber natürlich auch nicht zu viel verraten, weil wir natürlich dort in dem Streit sind und so. Und das ist schon irgendwie eine verzwickte Lage. Das würde ich sagen, ist sicher der schwierigste.
Ja. Und das stimmt. Und also, darum deine Frage ist berechtigt. Und dann versucht man daran, man kann das nicht ändern. Gibt es etwas anderes, wo wir unsere Energie können darauf fokussieren? Und dann ist der Microletta entstanden. Und das ist ein Fahrzeug, das müsst ihr euch vorstellen, das ist wie eine Vespa, wo vorne aber zwei Räder hat und hinten eins. Aber vom Design her einfach so ein bisschen retro ist und so. Und endlich mal auch ein Fahrzeug, das auch bei diesen Dreirad-Töffen, auch bei den Frauen sehr gut angekommen ist. Und dann haben wir so ein Projekt gemacht mit den Jungen, die sind voll motiviert gewesen. Und der Designer ist heute noch, arbeitet noch bei uns, der das gemacht hat, trotzdem in seiner Abschlussarbeit, und ist unser Chefdesigner im Moment und macht heute
noch. Und wir werden es vielleicht immer noch umsetzen. Es ist ja aktuell noch in der Konzeptphase. Wir haben es jetzt on hold gesetzt, weil dann haben wir dann das mit Microino gelöst. Wir haben gesagt, wir fokussieren auf das, oder? Ja. Aber ja, ich glaube, manchmal ist es eben auch wichtig, dass wenn man so eine schwierige Zeit hat, oder, dass man schaut, okay, was sind noch Sachen, wo richtig Lust machen, oder? Wo irgendwie, weil ich glaube, das Energiemanagement ist sehr wichtig, ja, so im Unternehmertum, oder?
Ja. Und du sprachst es eben an, ihr seid sehr schlank aufgestellt. Also ihr seid ein Familienunternehmen und das macht es wahrscheinlich dann auch einfacher, auch mit der Rückschlägen umzugehen, weil nicht von oben noch einer mitredet. Und
oh nein, von dort ist es wirklich einfach. Wir können das mit der Familie, also meine Frau macht noch die Finanzen. Man sagt, sie ist Chefin, oder? Ja, es ist so, dass ich muss sie manchmal konsultieren, wenn meine zwei Söhne mit mir nicht gleicher Meinung sind. Und wenn sie dann aber auch nicht meiner Meinung ist, dann wird es richtig schwierig. Dann habe ich nur noch eine Variante, dass ich zum im Advisory Board gehe und frage, ob mich da jemand kann unterstützen kann. Aber es ist bis jetzt nur einmal vorgekommen.
Okay. Um vielleicht mal auf die Kosten zu sprechen zu kommen. Wir waren ja im Vorgespräch, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, eben weil ich glaube, ein Grund, warum die Erfolge noch nicht da sind oder die Verkaufszahlen, wo ihr hin wollt, ist sicherlich der Preis, weil sich viele eben, ihr sagt ja auch, es soll dann ja Zweitwagen sein, man hat das normale Auto quasi, der große SUV oder was es dann noch immer ist, plus diesen kleinen Microlino für die täglichen Kurzstrecken. Wieso sollte ich mir denn dann ein Microlino kaufen? Weil ich meine, es gibt ja mittlerweile auch elektrische Kleinwagen zum Beispiel, die etwa in dem Preislevel sind. Wo ist denn dann, wie hebt sich denn der Microlino dann so von so einem Kleinwagen, von so einem Leap-Motor zum Beispiel oder was es gibt? Die sind ja auch sehr günstig.
Das ist eben eigentlich unser grosses Problem. Man muss es selber erleben. Man kann es nicht erklären, man muss es selber erleben. Und ich bringe nicht den Vergleich, den ich auch schon gebracht habe. Und es ist einfach so, es ist eigentlich so ein anderes Fahren mit dem Fahrzeug. Es ist wie mit einem Go-Kart fahrt. Und es ist so viel spassiger und witziger, mit so einem Auto zu fahren, als mit einem grossen SUV in der urbanen Gegend. Aber das kann man nicht erklären. Das muss man mal gemacht haben. Wir haben ganz viele Kunden, die mittlerweile die Hauptstrecken im urbanen Raum mit einem Microlino fahren. Und wie gesagt, ich und meine Frau, wir haben je einen. Wir haben auch noch einen VW-Bus. Und wir fahren also 95% Microlino. Wir haben bei uns jetzt nur einen Use Case, wo wir ein grosses Auto brauchen, ist, wenn wir in die Berge gehen, Ski fahren. Aber sonst langt es vollkommen. Aber die Transformation im Kopf, das ist schwierig. Jetzt, ich tue es mal ein bisschen vergleichen mit Schuhen, oder? Sie haben Wanderschuhe, sie haben Skischuhe, sie haben Turnschuhe, sie haben Stöckelschuhe und so weiter. Und je nach Anlass, was sie machen wollen, tun sie entsprechende Schuhe anziehen. Nur, bei Welt ist es nicht so. Sie haben sich mal ein Auto gekauft, eben, zum Beispiel ein SUV für den Fall, es hat einen halben Meter Schnee und ich gehe bergen und,
genau,
und
mit der halben Familie. Ja.
Und das ist mein Auto, das habe ich. Und das braucht er nachher wirklich für, sage jetzt mal, nicht übertrieben, aber bei 70% seiner Strecken ist das Auto komplett überdimensioniert.
Ja.
Und das ist ein bisschen unser Ding. Und das dauert, so etwas dauert einfach länger, oder? Und wenn wir jetzt natürlich noch eine Behinderung bekommen durch unsere Rechtssituation, dass wir eben nicht die CO2-Förderung haben. Mhm. Für die, die es nicht wissen, zum Beispiel der Tesla hat zwischen 7 und 8 Milliarden überkommen, Fördergelder überkommen. Und hat natürlich, das ist ein grosser Teil von seinem Erfolg, ist über die Fördergelder gekommen.
Muss vielleicht ein bisschen korrigieren. Es sind nicht Fördergelder in dem Sinn vom Steuerzahler.
Nein.
Es ist eigentlich ein Ausgleichssystem, das CO2. Das heisst, oder, man hat in Europa und in Amerika hat man ein ähnliches System, aber wir reden jetzt mal über Europa. Da hat man eigentlich einen Grenzwert, was die Flotte darf ausstossen. Und jedes Gramm, wo man über dem Grenzwert ist, gibt es eine Strafe, multipliziert mit der Anzahl Autos, die man verkauft hat in diesem Jahr in Europa, oder? Und der Weg, wie man eigentlich unter die Grenzwerte kommt, weil die sind relativ schwierig, man schafft es eigentlich nur mit Elektroautos oder mit Hybriden oder eben eine Mischung aus diesen Sachen, weil nur so kann man eigentlich überkompensieren, oder? Und was Tesla gemacht hat, ist, sie haben natürlich das ist natürlich ein ganz grosser Teil von ihrer Finanzierung ist eigentlich gewesen, dass sie die CO2-Credits haben können verkaufen an die anderen Autobauer, oder? Mhm. Also an Mercedes, an Stellantis und so weiter und so fort, oder? Wo dann je nach Auto irgendwie zwischen 900 und 2000 Euro schätzen wir so, dass die das bekommen haben pro Auto, oder? Und das ist natürlich eine riesige, sage ich mal, indirekte Subvention von den verbrauchsstarken Autos, oder? Und ich sage jetzt mal, grundsätzlich ist das System, eben, darum will ich klar machen, es ist kein Fördergeld im Sinn von, wo man dann denkt, oh, da ist wieder jemand mit der Staatskasse gekommen. Nein, es ist einfach, man sagt, okay, es gibt von diesen Fahrzeugen, die sehr viel ausstoßen, gibt es gewisse Externalitäten und die werden quasi mit Elektrofahrzeugen, werden quasi durch das stärker gepusht und gefördert. Und ich glaube, ohne die CO2-Regulierung wären wir nicht da, wo wir heute wären in der Elektromobilität, das muss man auch sagen. Aber wir können das nicht über.
Eben, das ist euer Problem, oder? Ja. Dass ihr das nicht bekommt. Ja. Und deswegen habt ihr jetzt Klage eingereicht?
Ja.
Oder Beschwerde?
Eine Beschwerde, ja. Also ich habe viermal das Gespräch gesucht mit dem Bundesrat und seinem Chefbeamten. Und sind jedes Mal abgeblitzt worden mit einer Begründung, die will ich da nicht einmal gross erwähnen, also ist es ein bisschen hanebeuchend. Darum haben wir jetzt gefunden, also jetzt machen wir noch einen letzten Anlauf. Und danach habe ich gelesen von der Cornelia Bär, sie gehört zu den 100 einflussreichsten Frauen auf der Welt, gemäss Forbes. Und sie ist das erste Mal, wo eine Schweizerin drin ist. Und ich habe mich dann mit ihr beschäftigt und sie ist die Dame, die Klimaseniorin vertreten hat in Brüssel.
Genau.
Und da dachte ich, sie könnte wahrscheinlich noch ein Ohr haben für unser Thema. Und ich habe sie dann eingeladen, auf Küsnacht ins Büro zu kommen. Und sie hat gesagt, ach, sie würde das noch so gerne machen.
Sie ist eine Deutsche, oder?
Nein, sie ist eine Schweizerin.
Sie ist eine Schweizerin,
ja,
okay.
Ja. Cornelia Bär hat ihre eigene Kanzlei in Zürich. Ja. Und sie hat gesagt, ja, das mache ich noch so gerne. Das ist richtig etwas, wo... Und sie glaube, dass die Chancen sind sehr gross. Und da haben wir jetzt erst einmal so einen Schriftsatz gemacht und haben die einfach mal am BFE gesagt, das ist unser Standpunkt. Kannst du jetzt ganz einfach bei dieser neuen CO2-Verordnung einen Satz reinnehmen und die Sache ist erledigt. Und das heisst, dass ein Person, also ein Microlino der Klasse L7E, gilt auch als Personenwagen.
Das ist eben genau das Problem, oder? Weil das so ein Kleinfahrzeug gilt das, oder? Klasse, ja. Wie du sagst, L7E und deswegen gilt es nicht als PW.
Also seit das BFE und genau. Wir sind der Meinung, wenn der Bundesrat Rösti schon sagt, die CO2 die kann ich schon einhalten, das mache ich mit Innovation, ist ja weit hinten dran in der Mobilität, das ist ja Katastrophe. Aber er sagt, meine Innovation, ja, wir haben ja das gerade gemacht, Innovation. Wir haben ja eigentlich, für die, die es nicht wissen, das ist die Kategorie von einem Quad, wo man eigentlich hintereinander sitzt und wo man T-Lenkstangen hat. Das ist ein vierrädriger TÜV. Das ist die, da gibt es zwei Klassen, langsame 45 Stundenkilometer ist L6E und eben die 90 Kilometer ist L7E. Und wir haben aus dem L7E gesagt, jetzt machen wir das Ding doch noch wettergeschützt und dass man nebeneinander sitzt mit einem Steuerrad und mit einem Sicherheitsgurt. Also wir sind ein Personenwagen. Ich glaube, unser Wagen ist wahrscheinlich sicher als der erste Panda, der rausgekommen ist, behaupte ich jetzt einfach
mal. Aber ihr müsst zum Beispiel im Gegensatz zu PWs, müsst ihr zum Beispiel keinen Crashtest machen, so wie das normale Auto macht.
Also wir haben es selber freiwillig gemacht.
Aber das ist auch so ein Vorteil von so kleinen.
Es ist natürlich so, oder in dieser Kategorie, und da kann man sich darüber streiten, ob das richtige Grenzwert ist, aber es gibt halt einfach die 450 Kilogramm Gewichtsbegrenzung exklusive Batterie. Das zählt nicht dazu, weil sonst hätten Elektroautos einen riesen Nachteil gegenüber den Benziner, oder? Weil es gibt auch Benziner L7 theoretisch. Und das ist natürlich extrem leicht, oder? Also der Smart wiegt über eine Tonne, oder? Ich meine, nur die Batterie vom Audi e-tron wiegt irgendwie 850 Kilo, irgendwie so etwas, oder? Also es ist wirklich sehr, sehr leicht, oder? Mhm. Und ich glaube... Oder die CO2-Regulierung ist ja gemacht worden, um das CO2 runterzubringen. Und wenn man eigentlich sieht, dass es eine Fahrzeugklasse gibt, die absolut das Substitutionspotenzial hat, oder? Weil ich glaube, die Leute, die dann sagen, ja, was ist mit den Velos? Ich kann mit dem Velos ein Auto ersetzen. Ja, aber es ist schon nicht das gleiche Substitutionspotenzial, wie ich kann mit einem Fahrzeug, das wettergeschützt ist, zwei Personen drin können sein und ich 90 km fahren. Muss man ganz ehrlich sein. Also, wir können viele Autostrecken substituieren, oder? Und das mit einem massiv, massiv niedrigeren Energieverbrauch auch. Also, es geht nicht nur, elektrisch ist ja das eine, aber die Frage ist auch immer, oder? Wie viel hat die Batterie CO2 verursacht? In der Herstellung, wie viel Energie wird verbraucht, oder? Und da sind natürlich die Fahrzeuge unschlagbar, oder? Also besser als jedes Auto, oder?
Gibt es eine Studie, die in Deutschland
gemacht
wurde, das ist unbestritten und es ist ein bisschen, für mich ein enttäuschend, dass man so die Sturheit hat im BFE, dass man einfach grundsätzlich Nein sagt. Und jetzt noch mal fragt, und jetzt haben wir gesagt, okay, offensichtlich können wir bei dem BFE, ist niemand, der irgendwie kann normal, rational denken und sieht, das müsste eigentlich unterstützt werden, dann muss es jemand anderes entscheiden. Und wir haben das schon ein bisschen inspirieren lassen, Donald Trump, wo man gesagt hat, ja, der kann schon verlangen, was er will mit den Zöllen. Aber es muss ja dann schon, am Schluss muss es gemäss Gesetz verheben.
Ja.
Und da haben wir jetzt auch gesehen, mit den Zöllen, die er jetzt zurückzahlen muss. Und das ist für uns schon auch so ein bisschen gewesen, also wir wollen jetzt das wirklich, dass das jemand anderes entscheidet, mit einem, ich sage jetzt mal, mit einer logischen Argumentation, es geht auch um das Wettbewerbsgesetz und so weiter, wo das anschaut, aufgrund von dem. Und nicht aus einer Laune raus von einem Chefbeamten. Ja. Momentan sind wir bei einer Laune von einem Chefbeamten.
Habt ihr da noch Mitstreiter? Weil es gibt ja auch noch andere Fahrzeuge.
Ja, das machen wir jetzt ganz allein. Weil es geht zu lang, bis ich dann das Geld einbetreibe und du musst noch so viel zahlen. Und sobald jemand muss zahlen, will er nicht. Wir haben gesagt, okay, wir leisten uns das. Das ist gut. Und
also wir haben
in dem Sinn... Brunos, Delantis haben ja auch so die Art von...
Es gibt eben unterschiedliche, oder? Es gibt ein paar andere kleine Player. Dort sind wir auch eine Koalition mit denen zusammen. Es ist natürlich immer in dem Thema ist es immer schwierig, dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wer zahlt was und so, oder? Darum gewisse Sachen machen wir dann einfach selber, oder? Wo dann alle anderen schön können auch davon profitieren. Und bei denen Autobauer, also ich sage jetzt mal Renault und Stellantis, die teilweise auch so Kleinfahrzeuge jetzt langsam anfangen zu machen. Mhm.
Gut, Renault hat recht früh den Twizy oder wie?
Genau.
Das geht ja auch etwa in die Richtung.
Genau, das geht in die Richtung. Dort ist halt immer ein bisschen der Punkt, die wollen natürlich nicht ihr angestammtes Geschäft zu fest riskieren, oder? Mhm. Also idealerweise für die ist es eigentlich, dass, sag jetzt mal, Stellantis Beispiel, oder? Der Opel, Roxy oder Citroën Ami und so, die sind ja eigentlich in den meisten Ländern, die Schweiz ist da ausgeschlossen, aber in den meisten Ländern kann man quasi mit einem TÜV-Führerschein fahren, oder? Und dann ihre Logik ist natürlich, ich kann dann jemanden nehmen, der noch nicht Auto fahren darf, bringen zuerst mal ein Auto in das Fahrzeug von meiner Marke rein und dann, wenn er älter ist, nimmt er dann ein grosses Auto. Mhm. Oder? Und wir haben natürlich eine andere Vision. Oder? Unsere Vision ist, zu sagen, hey, wir wollen wirklich eigentlich Autofahrten ersetzen. Oder? Mhm. Und das bedingt natürlich, dass man dann ein bisschen für andere Sachen pocht, als jetzt die machen. Oder?
Elektrogeflüster wird präsentiert von Toyota. Enjoy Toyota Electric.
Wie ist denn so das Feedback? Also du sagtest eben, was sie dann erwidern, sei einfach hanebüchen, weil es gibt halt, ja, es ist nicht wirklich.
Ja, es ist so, wie wenn man ein Gesetz sagt, das Gesetz können wir ja machen, es gibt vielleicht solche, die dann beschissen. Also ich gebe ein Beispiel jetzt mit dem Covid-Kredit. Wenn es dort einer kommt und sagt, ja, aber es kann ja sein, dass einer dann uns falsche Zahlen liefert. Weil wir haben ja nicht den Apparat können, jede Firma zu kontrollieren, hat er jetzt das wirklich das Anrecht auf den Kredit oder nicht? Mhm. Oder, da gibt's immer schwarze Schafe, das gibt's immer, oder? Und das ist die Überlegung, dass dann irgendwelche billigen Chinesen-Auto importiert, nur damit er die CO2-Credits bekommt. Aber die kostet dann bei Ländern da und auch homologiert. Kostet es dann auch
weit mehr als ein CO2-Credit, ja.
Also viel mehr. Also das, die Logik geht einfach nicht auf. Aber das ist die Idee von dem Chefbeamten, wo ich hoffe, dass ich einen Podcast mit ihm mache dann, um dann mal wirklich, aber das machen wir dann, wenn wir die erste Antwort haben vom Bundesverwaltungsgericht.
Was erhofft ihr euch denn davon? Also wie würde sich das direkt dann auf den Preis niederschlagen, wenn ihr damit wirklich durchkommt? Oder was
ist
da
es so ist natürlich Ziele? Direkt, es geht direkt in die Marge. Also die CO2-Credits, das ist, wie man es nimmt, Marge, oder es ist direkt eine Kostenreduktion, oder? Es ist natürlich ein Riesenhebel, oder? Das macht schon einen grossen Unterschied.
Ja, also, wir hatten ja den CEO von Ferrari, hat mir angerufen gehabt, vor einem, ich habe ihn mal getroffen an einem Anlass, darum hatte er meine Kontaktdaten gehabt, von Ferrari, und hat gesagt, du, ich würde von dir ein paar hunderttausend CO2-Credits kaufen, ich würde es nicht mehr von dem anderen Amerikaner kaufen. Mhm. Man hat er natürlich nicht gedacht, aber man hat schon gewusst, was er... Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich wüsste ihn auch so gerne verkaufen. Es wäre auch noch eine coole Geschichte, oder? Dass man das mit Ferrari zusammen macht, aber ich komme kein über. Der hat die Welt nicht mehr verstanden. Also es ist immerhin einer, der wirklich aus der Branche ist und hat die Welt nicht verstanden. Er kennt unser Fahrzeug, ja. Seine Frau würde auch gerne eins haben. und hat es nicht verstanden. Also darum meine ich, man kann es eigentlich nicht argumentieren. Warum nicht? Das sollte in die Rechnung reingehen. Vielleicht noch etwas anderes, was auch interessant ist, die letzte Statistik, die rausgekommen ist, von den meistverkauften Fahrzeugen in der Schweiz vom letzten Jahr, sind von 15 Von den 15 meistverkauften sind 12 SUV ähnliche Fahrzeuge. Und von diesen 15 sind nur, jetzt, da bin ich nicht ganz sicher, ich glaube, nur 5 sind Elektro.
Also ich müsste jetzt mal zum Artikel gucken, aber das kommt etwa hin, auf jeden Fall. Ja.
Und ich, einfach nur schon, wenn nur ein Teil richtig ist, aber es ist unglaublich, das Ungleichgewicht, das wir immer noch haben, oder? Also wie die Leute immer noch zu grosse Autos kaufen und immer noch zu viel Verbrenner kaufen. Und darum glaube ich, braucht sie jetzt vielleicht gerade einmal eine Gegenbewegung.
Ja.
Und es geht, was man auch noch muss sagen, oder? Auch einer, der einen SUV hat und lässt den zuhause stehen, sagen wir mal vom Montag bis am Freitag und fährt mit dem Microino, dann hat er einen jährlichen CO2-Fußabdruck, der wesentlich tiefer ist. Oder? Und das ist, ein bisschen, das ist eigentlich ein bisschen unser Kumpel. Wir suchen den, der sich das leisten kann und der aber auch sagt, aber muss ich dann wirklich jedes Mal mit so einem riesen Klapp rumfahren? Und spätestens, wenn er damit gefahren ist, merkt er, wow, das ist ja, das macht so viel mehr Spass. Es ist wie ein Go-Kart.
Ja.
Ja, wie du gesagt hattest, man muss es ausprobiert haben. Ja. Und, wir haben auch schon oft darüber diskutiert, auch mit dem E-Auto muss man das ausprobiert haben, wenn man auf den Strom
umsteigt. Ja. Es gibt ja viele, die sagen, also, wenn du mal ein Elektro gefahren bist, gehst du nicht mehr zurück zum Verbrauch.
Genau.
Aber du musst es zuerst mal anbringen. Jetzt, wie bringst du Leute dazu?
Ja. Ich predige das ja auch immer im Podcast. Alle wirklich, fahrt mal elektrisch, weil es macht, es ist einfach ein anderes Gefühl, oder?
Also, ich bringe vielleicht noch etwas anderes. Ich glaube, man muss manchmal vielleicht ein bisschen mehr nachhelfen oder pamperen, wie man so schön kann sagen. Und es gibt gewisse Länder, die das gemacht haben. Das ist,
gut,
das
Trump hat das jetzt das sehr gut unterstützt mit dem Iran-Krieg.
Genau, das hätte uns fast noch ein bisschen geholfen, weil ich meine, wenn man schaut, was denn der Microino auf 100 Kilometer kostet, auf 7 Jahre gerechnet. Weil es ist ja wirklich, das Auto ist wirklich stabil gebaut, das hebt lang, das ist nicht einfach eine Kunststoffkarosserie, das hebt wirklich lang. Und darum ist dann also der Kilometer wahrscheinlich der günstigste, wettergeschützte Kilometer, den man fahren kann. Und über 7 Jahre kann man also viel Geld einsparen, kann man ein paar Mal in die Ferien gehen.
Hat er denn eine Klimaanlage drin?
Wir haben auch Klimaanlage, haben wir müssen machen. Wir haben
ich glaube, jetzt bei dem Wetter mit
nur
so Klappfenster.
Also, das Biagina braucht es nicht, das ist klar.
Ja.
Was wir noch gemacht haben, ist noch lustiger. Unser Design hat etwas, und zwar, dass es gibt also die Seitenflügel, die die alten Autos hatten, wie zum Beispiel der Porsche hat das gehabt und der Käfer, wo man herausstellen konnte, sodass man gefahren ist, ist das der Wind
verstärkt. Ah, ja. Ja, okay.
Wir haben so, weil wir haben ein Schiebfenster, ist das ein bisschen schwierig, dann haben wir da so eine Plexiglasscheibe reinhängen. Das ist so der Vorteil von der Klimaanlage.
Das ist für die, die keine Klimaanlage haben. Aber wir haben jetzt Klimaanlage.
Ja.
Genau. Das
okay.
Ist auch gut gewesen, dass wir das gemacht haben. Ist natürlich bei uns im Auto nicht so einfach. Es hat ja eine Fronttür, oder? Und
genau.
Ich meine, normalerweise ist die Klimaanlage vorne, oder? Man braucht die Ansaugluft und so weiter und so fort, oder? Und und ich meine, wir haben natürlich einen sehr begrenzten Bauraum in diesem Fahrzeug, oder? Wir nutzen eigentlich möglichst viel für sagen wir mal, Passagiere und Gepäck und so aus, oder? Und darum ist es natürlich auch noch, am Anfang, als wir das anfangen zu entwickeln, haben wir nicht gewusst, bringen wir überhaupt eine Klimaanlage in das Fahrzeug rein? Weil es eben vom Layout her sehr, sehr speziell ist, oder? Und eben, wir haben es dann zum Glück geschafft, oder? Und es funktioniert auch gut. Aber es ist schon, das ist natürlich auch die Sache, oder? Wo man dann teilweise, wenn man halt sehr revolutionär im Design ist, merkt man teilweise auch, okay, die eine oder andere Geschichte wird dann auch vielleicht ein bisschen komplizierter, als man sich das vorstellt.
Ja, auch das Gewicht spielt ja dann wieder eine Rolle, oder nicht?
Genau.
Absolut, ja. Also es ist natürlich so, eben, Batterie und auch Optionen zählen nicht dazu. Okay. Darum, das ist immer die Möglichkeit, wo man quasi hat. Sonst wäre es, muss ich ganz ehrlich sagen, sonst wäre es eigentlich nicht möglich gewesen. Oder man müsste das Fahrzeug so viel leichter noch probieren zu bauen und dann wird es wiederum weniger stabil und ja, dann finde ich es der falsche Trade-off, oder? Aber ja, trotzdem, es ist immer schwierig, das zu erreichen.
Weil ich jetzt noch eben von der, das ist eine neue Version, also mit dem Faltdach, was man jetzt kaufen kann, wie ist denn so die Range? Gibt es verschiedene Batteriegrößen, verschiedene Antriebe und was kostet denn der Microlino? Was ist so das günstigste und was ist so das Topmodell, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, die es jetzt noch nicht?
Genau, also in der Schweiz haben wir eigentlich zwei Versionen. Wir haben eine Version, also zwei Antriebsversionen, also 45 Stundenkilometer, 90 Stundenkilometer. Die Schweiz ist regulatorisch so, dass die 45 Stundenkilometer Version jetzt nicht irgendeinen Vorteil gibt, oder? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf Frankreich, Deutschland, Italien gehen, dann kann man mit einem anderen Führerschein das fahren. In der Schweiz ist es nicht so, darum ist
schon
das...
Schon ab 16, oder?
Ja, schon ab 16 teilweise.
Hier nicht.
Das ist da in der Schweiz nicht so, weil was man was für einen Führerschein das man braucht, ist jeweils national geregelt, oder? Auch wenn die Fahrzeugkategorie europäisch genannt ist. Also, das meiste, was wir verkaufen, sind die, die 90 Stundenkilometer fahren, oder? Und da haben wir 3 Batteriegrössen. Also, wir haben die kleinste, die kommt knapp 100 Kilometer weit, ist eigentlich so ein bisschen Entry-Level, verkaufen wir, muss ich ganz ehrlich sagen, praktisch nie.
Okay. Wie groß ist die dann? So 10?
Nein, die ist 5,5 Kilowattstunden.
5,5.
Dann haben wir 11 Kilowattstunden. Ja. Das ist so in dem Topseller. Das ist 177 Kilometer. Und dann haben wir die grosse, das ist 15 Kilowattstunden. Und das geht bis 230 Kilometer, oder? Und eben, das sind natürlich Grössen, sind massiv klein. Wenn man jetzt die ich sage jetzt mal, der neue BMW X3 da, der iX3.
Ja, mit dem bin ich gerade.
Okay, grad, der hat, irgendwie 100 Kilowattstunden, oder? Also, das ist das Zehnfache, was wir haben. Ja. Also, eben, wir sind wirklich viel, viel weniger Batterie, die man eigentlich braucht, zum von A nach B kommen. Dann, was wir auch haben, wir spielen viel mit Farben.
Was kosten die dann?
Also, wir starten in der Schweiz so bei 16.000 und das Topmodell kostet so 24.000. Das sind so die Range, die wir haben, oder?
Und so das mittlere der Bestseller ist dann so 20.
Ja, genau. Das ist so ungefähr der Price Range. Wir haben auch in der Schweiz, muss ich sagen, machen wir sehr viel über Leasing und Abo. Lustigerweise. Also, ich meine, Leasing ist irgendwie klar, da starten wir so bei.
Und jetzt, vorher haben wir nicht können.
Ja, am Anfang haben wir nicht.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Wir haben drei Jahre verloren, weil wir kein Leasing
haben. Ja, in der Schweiz kommen wir jetzt und wir haben, ich sage mal, beim Leasing fangen wir so bei 150 Schweizer Franken an mit Anzahlung. Also, das ist dann natürlich schon sehr attraktiv. Und beim Abo, ja, dort, ich glaube, das günstigste Abo ist eigentlich 250 oder so, fangen wir an. Abo ist natürlich immer alles inklusive. Es ist noch Versicherung inklusive, Wartung und so weiter oder keine Anzahlung. Es ist ein bisschen ein anderes Konzept. Mhm. Aber eben, was wir merken, das ist sehr spannend, auch zum Punkt bezüglich Ausprobieren. Also, gerade bei der Elektromobilität ist natürlich die Rate an Kunden, die wollen leasen oder ein Abo machen, ist natürlich viel höher als bei einem Verbrenner, oder? Weil die Leute wissen noch nicht, wie funktioniert denn das 2 Jahre lang oder ist denn das, was ich brauche, oder? Und das ist eigentlich das, was wir jetzt schon auch sehr viel machen und wir haben viel erreicht mit dem, dass wir das anbieten. So.
Vor allem in Deutschland.
Ja, genau. Dann vielleicht noch Punkt, eben, du hast gefragt, wegen was wir haben. Also eben, wir haben die 3 Batteriegrössen mit die 2 Geschwindigkeitsvarianten. Wir haben quasi die geschlossene Variante. Wir haben die Spezialedition, die der Wim vorher erwähnt hat, die Spiagina. Das ist wirklich super limited. Das ist wirklich offen. Das ist eigentlich ein Beachbuggy-Style.
Und was heißt dann limitiert? Also gibt es nur...
Wir machen sagen wir mal, Limited Series von etwa 30 bis 50 Stück pro Jahr.
Okay.
Also da wird's auch speziell, machen wir, Farben sind quasi speziell ausgewählt für die Limited Batches und dann werden die gemacht, weil es ist relativ viel Handarbeit, oder? Weil das muss relativ viel auch an der Karosserie gemacht werden. Und dann, was wir jetzt, relativ neu haben und was auch sehr, sehr gut ankommt, ist, wir haben ein Custom Program. Also, weil wir halt da in Italien produzieren, haben wir eben auch eine gewisse Flexibilität und man kann quasi alle Farben Mix and Match kombinieren. Also eigentlich so, wie sich die Leute eigentlich eher aus dem Sportwagenbereich kennen. Wenn sie einen 911 kaufen, dann kannst du da Porsche exklusiv machen, dann kann man jede Farbe auswählen, oder? Kann man bei uns auch. Kostet natürlich viel weniger als bei Porsche.
Aber
oder?
Trotzdem auch einen gewissen Aufpreis.
Aber es gibt einen gewissen Aufpreis, klar, weil man natürlich, wenn man eine spezielle Farbe hat, oder? Man muss immer eine gewisse Menge von dieser Farbe kaufen, man muss nachher die Pumpe reinigen und so weiter, oder? Also es kostet natürlich auch in der Produktion etwas. Aber ich würde trotzdem sagen, wir machen das relativ attraktiv und wir haben sehr viele Kunden, die wirklich kommen und sagen, hey, ich will genau die Farbe von meinem anderen Fahrzeug, was auch immer das ist, oder? Wo dann genau matcht dazu und so, oder? Und das machen wir wirklich viel. Also, das kommt auch sehr, sehr gut an.
Ja, und mit der Farbe ist es ein bisschen mit der Freitagtasche, es ist dann ein bisschen Individualisierung. Und ich habe mir erlebt, mit einer Frau so einen Crazy Pink zu machen, oder? Nicht, dass sie das gewünscht hat, aber sie hat gesagt, das ist unglaublich, wenn ich angesprochen werde, nur wegen der Farbe. Also ich bin wie eine öffentliche Person.
Ja, und, eben, manche würden das vielleicht.
Ja, genau.
Das vielleicht lieber ein bisschen inkognito.
Aber sie muss ja auch nichts zahlen fürs Auto, darum brauchen sie da ein bisschen als Werbefläche.
Aber wir haben eine dezente Farbe, also wir haben wirklich alles. Und wenn wir auf unserer Webseite schauen, man sieht eigentlich, oder? Je nachdem, was man farbenmässig macht mit dem Fahrzeug, hat einen ganz anderen Charakter, oder? Also man kann eigentlich, ich sage jetzt mal, einen, der ganz rot ist, oder? Hat ganz einen anderen Charakter als nur schon einen, der rot mit weißem Dach ist, oder? Wo es dann sehr fest ins Retro reingeht. Wir haben matte Farben, oder? Also ich zum Beispiel selber fahre so einen grünen matten, dunkelgrünen matt, oder? Sieht aus, ich würde sonst nie ein mattes Auto kaufen, aber es sieht super cool aus bei einem Macrolino, oder? Sieht dann so ein bisschen mehr Undercover, Mini-Batmobile-mäßig aus, oder?
So, also es Bravos wirklich, vielleicht mal anfragen, vielleicht machen die noch so eine getunte Version.
Wir sind jetzt tatsächlich im Gespräch, nicht mit Ihnen, aber mit den anderen auch noch mal spezial solche Tuning-Versionen noch mehr zu machen, weil eben das Thema Individualisierung, das ist wirklich auch wichtig, oder? Weil, und ich glaube, das wird immer wieder vergessen, wenn man in der Mobilitätsdiskussion redet, oder? Es wird immer nur über länger, weiter, höher, billiger geredet, oder? Aber Mobilität ist halt einfach emotional, oder? Also, wenn man sich dann anschaut, was in Zürich für Autos rumfahren und so, oder? Das ist vieles, sind es auch Fahrzeuge, die einfach einen emotional Character haben, oder? Ob einem jetzt das passt oder nicht, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist auch für uns sehr wichtig, dass wir eben auch in dieser Kleinfahrzeugkategorie, dass es nicht einfach nur Verzicht ist und irgendwie utilitaristisch, sondern dass es eben auch emotional und cool ist, oder?
Ja, und dass es einfach Spaß macht, das Fahren. Also wir haben jetzt gesprochen, also gerade so sind viele SUVs, die verkauft werden, die dann irgendwie genutzt werden, um 7 Kilometer in den nächsten, zum nächsten Detailhändler zu fahren. Wir sprachen eben ganz kurz über Sicherheit. Wie ist das so, das Fahrgefühl? Also ihr habt super viel Erfahrung.
Also gibt es ja auch eine Studie, dass man natürlich mit so einem Auto wesentlich vorsichtiger fährt als mit einem so einem 500 PS Auto. Weil man fühlt sich nicht, dass man der King auf der Straße ist. Mhm. Und durch das defensive Fahren ist man auch sicher unterwegs, muss man sagen. Das Zweite ist, man ist relativ, es ist relativ übersichtlich, man sieht es gut. Und das Parkieren ist also ein Kinderspiel. Und zwar für alle, für Frauen und für Männer.
Ich sage jetzt nichts.
Ja. Und das ist ja das auch ein bisschen, was ich mit dem Uphamper vorhin noch sagen wollte. Wir haben eine Fabrik, die wir in Turin haben. Und wir haben eine Wohnung in Turin. Und da fahren wir auch von der Fabrik mit dem Auto ins Zentrum von Turin. Und dort kannst du in der blauen Zone kannst du mit so einem Fahrzeug, also der Klasse L7E, kannst du auf der blauen Zone so lange parkieren, wie du willst.
Ja.
Und wir sind die Ersten, die ein Auto in dieser Gegend. Und mittlerweile hat 6 bis 7 von diesen Autos, die in dieser Gegend sind, wie die gemerkt haben, das einzige Auto, das ich garantiert jedes Mal einen Parkplatz finde. Und das ist vielleicht noch
das
andere.
Ja, das sind auch Vorteile.
Das ist ein
nicht
Vorteil. Was du sagst, wie viel Prozent vom Verkehr in der Stadt ist wegen Parkplatz suchen?
Hey, ich weiss jetzt auch nicht mehr genau die Zahl, aber es ist sehr viel. Sehr signifikant.
Ja. Wenn wir jetzt gerade schon in Turin waren, weil ihr wollt ja, ich glaube, die Produktion in Turin wollt ihr behalten.
Auf jeden Fall.
Aber ihr wollt auch noch expandieren, also ihr überlegt euch auch in China zu produzieren, einfach auch um die Kosten, weil eben so 20.000 Franken sind halt schon eine Menge Geld für so ein Auto, nur für so spezielle Cases, auch wenn er ist natürlich ein Lifestyle-Produkt, klar. Aber ihr wollt auch die Produktion nach China ausbreiten oder dahin auch noch wechseln. Erklärt doch mal, wo sind denn eure Ziele für die Zukunft? Wo ist der Microlino jetzt? Also wie viel habt ihr letztes Jahr verkauft? Und ihr habt ja auch sehr ambitionierte Ziele, auch wenn es bisher noch, vielleicht könnt ihr das auch noch ein bisschen, wie ihr auch da mit der neuen Produktion die Verkäufe dann aufstocken möchtet.
Nein, absolut. Also ich meine, wir haben ja jetzt angefangen und wir haben gewusst, wenn man als neuer Player in den Markt hineinkommt, oder, dann wird man es noch nicht schaffen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubringen, ganz von Anfang an, oder? Wir müssen irgendwie über die Emotionen kommen, oder? Wir haben keine Plattform, wir haben keine Stückzahlen, etc. Man muss jeden Lieferant neu anfangen, oder? Dann hat man am Anfang noch nicht den besten Preis, und so weiter und so fort, oder? Darum haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt mit dem Macrolino an. Das ist wirklich ein bisschen, wir sagen, der 911er von unserem Line-up, oder? Also wirklich sehr emotional, sehr speziell auch. Man kann eigentlich auch nichts anderes auf dieser Plattform bauen, oder? Es ist einfach, das Produkt steht für sich selber.
Mhm.
Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben über 100 Händler in Europa. Also wir haben auch quasi, ich habe vorher ja erwähnt, das Thema Vertrieb, das eben auch wichtig ist, oder? Viele Chinesen kommen jetzt und haben keinen Vertrieb und so, oder? Wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen geschaut.
Ich glaube, mit AMAG seid ihr, arbeitet ihr ja auch zusammen.
Genau, mit der AMAG in der Schweiz, aber eben, wir sind europaweit unterwegs. Und jetzt ist eigentlich das Ziel, zu sagen, also wir sind auch schon dran an unserer Next Generation Plattform wo quasi basierend auf diesen Learnings ist, die wir jetzt auf dem Macarino haben. Aber die Plattform ist natürlich einerseits dazu da, gewisse neue Features zu haben, Kosten rauszunehmen, aber auch mehr Flexibilität zu geben, oder? Also Flexibilität, einerseits, was kommt drauf? Also wir werden dann auch in Zukunft noch präsentieren, was dann die Next-Generation-Fahrzeuge werden sein, die auf dieser Plattform sind. Es wird immer im Kleinfahrzeugbereich sein, aber wir können dort die unterschiedlichen Use-Cases und Designs auch rein. Und aber auch das Thema, wo kann man das produzieren? Also wir sind jetzt dran, das natürlich mit, ich glaube, wir müssen mit China zusammenarbeiten, auf alle Fälle auch. Einfach auch, weil dort natürlich Supply Chain auf einem Niveau ist, wo wir gerade für so Kleinfahrzeuge in Europa einfach nicht haben in dem Stil, das muss man sagen. Aber wenn man eben die Plattform von Anfang an so macht, dass ich sie überall kann zusammenbauen, theoretisch, dann bin ich auch flexibel, oder? Je nachdem, ob dann doch nochmal mehr Zoll kommen oder was auch immer, das weiss man ja nie, oder? Wenn man das von Anfang an ins Produkt reinbaut, oder? Dann hat man natürlich die Flexibilität. Und das ist jetzt eigentlich so ein der Next Step, den wir machen. Wir machen mit dem, im Zuge von dem machen wir auch unsere erste externe Investorenrunde, wo wir jetzt da auch schon ganz gute Gespräche haben. Wir sind ja immer noch 100% gehörte Familie. Und wir haben immer gesagt, wir wollen zuerst mal zeigen, dass wir auch etwas auf den Markt bringen können. Ich glaube, das haben wir jetzt gemacht. Aber jetzt haben wir wie eine Position, wo wir sagen wollen, okay, jetzt braucht es nochmal Investment und jetzt müssen wir nochmal Vollgas geben und dann können wir wirklich Marktführer in dem Bereich von diesen Kleinfahrzeugen.
Also ich habe gelesen, euer Ziel ist bis 2030 100.000 Stück pro Jahr. Habe ich das richtig gelesen? Ja. Genau. Und heute sind wir ja, glaube ich, bei, wie viel habt ihr bisher?
Wir wachsen jedes Jahr, aber wir sind natürlich durch den Preis, oder sind wir natürlich begrenzt. Das wissen wir auch. Also ich sage mal, wir haben sehr viele Anfragen, oder? Aber dann ist immer die Frage, klar, convertest du die Anfragen auch, oder? Und aktuell, und das sehen wir ja, wir fragen ja immer, okay, was ist der Grund, etc. Es ist natürlich das Pricing-Topic, oder?
Also was sind das denn, 1000 oder?
Ja, 1500, die wir so im Jahr machen.
Total haben wir über 5000 produziert bis jetzt, was nicht schlecht ist.
Aber auch das wäre dann das 20-fache pro Jahr.
Ja, aber nicht in der Fabrik in Italien. Ja. Dort machen wir einfach die Special Edition und das ist durchaus möglich. Wir sind selber so eine Fabrik anschauen. Da kommt alle 30 Sekunden, alle 60 Sekunden kommt ein Auto aus, von dem, wo vom Band läuft. Und für uns war einfach interessant, wir verwenden auch die bestehenden Komponenten, die schon in grossen Stückzahlen produziert werden. Das bringt den Preis natürlich massiv oben ab.
Ja, wir haben ja, oder wir kommen ja nicht auf die Zahl, einfach wenn wir den Finger abgeschleckt haben und gesagt haben, ungefähr so, sondern wir haben uns das schon gut überlegt, oder? Und es gibt so verschiedene Indizien und verschiedene Arten, wie man quasi kann Stress testen und sagen, okay, kann das Sinn machen, oder? Auf der einen Seite haben wir natürlich zweimal gross angelegte Umfragen gemacht, also mit über 2500 Leuten, das haben wir extern vergeben, quasi zum schauen, okay, sind die Leute interessiert an dem Fahrzeug? Welche Price Points sind europaweit und in den USA? Haben wir es auch. Also je 2500. Oder das ist eigentlich ein Data Point. Der andere Data Point, den wir haben, ist, wenn man sich, oder wir gehen ja jetzt vieles auch auf Haushalte, die zwei Fahrzeuge haben. In Europa, in den meisten europäischen Ländern, haben 30% der Haushalte haben mindestens zwei Fahrzeuge. Und das ist auch am Ansteigen, oder? Und ich sage mal, dort kommen wir rein, oder? Und ich meine, wenn man sich überlegt, der Smart zu seinen, in der Vergangenheit, wo er noch zu seinen besten Zeiten ist, er irgendwie über 150.000 Mal nur in Europa verkauft worden, oder? Und wir denken, in Europa haben wir über 2030 haben wir irgendwie 40.000 Stück in Europa und etwa die gleiche Nummer pro Jahr in Amerika, oder? Also es ist nicht einfach, dass wir die 100.000 auf dem europäischen Markt haben, oder? Sondern es ist wirklich eigentlich global. Wir haben nämlich auch viele Reservationen aus Amerika.
Spielt China auch eine Rolle irgendwie, oder?
Haben wir sehr konservativ in diesen Zahlen drin. Ich glaube, das wäre noch ein möglicher Upside.
Aber sehr, sehr konservativ. Aber lustig, was du jetzt gerade ansprichst. Wir sind nämlich darauf angegangen worden von einem von unseren Partnern, wo wir schon länger am Diskutieren sind. Und er sagt, sie finden jetzt gerade die Frontier interessant für China, weil es gibt schon genügend günstige Elektroauto. Eben, und die sehen alle gleich aus und alle sind eher auf der hässlicheren Seite. Ja. Und das wäre ein Leistungsmerkmal. Und dann sagen die, weißt du, für China 30.000 Auto, das wäre gar nichts. Ja. Oder? Also das ist keine Zahl. Also darum, aber mit denen, ich sage es mal, Fantasien haben wir noch nicht gerecht. Aber noch schnell auf die Frage vorhin, die du hast. Wir sind jetzt so dort, wo der Tesla war mit seinem Roadster. Wir haben ja auch den Gründer von Tesla, der übrigens bei uns im Advisory Board ist.
Genau, und die Frage haben wir vorhin übersprungen.
Hat genau.
Huda, oder? Huda?
Genau. Nein.
Der Gründer ist der Martin, oder mit, es sind zwei gewesen, Eberhard.
Ja.
Martin
okay.
Eberhard und Tarpenin.
Mark Tarpenin, ja. Aber Mark, der Martin Eberhard, der wird, also wir haben es jetzt noch nicht, wir werden es noch offiziell kommunizieren, aber genau, wir machen das ja in dem Fall jetzt hier mit, wird bei uns ins Advisory Board reinkommen.
Okay.
Und eben der hat auch genau das gesagt, oder? Wir sind eigentlich in dem Roadster-Moment, oder? Roadster ist auch gewesen, man macht zuerst mal ein elektrifiziertes Fahrzeug, es muss hoch emotional sein, man kann noch nicht mit Preis-Leistung punkten, ja, ganz am Anfang, oder?
Das zeigt sich nicht für jeden.
Und gut, er war ja auf Lotus-Basis.
Genau, oder man hat wirklich müssen, und die haben das gemacht. Ich meine, das Model S ist dann, glaube ich, 2012 rausgekommen, ja, und dann irgendwie ein 3er ist, 17, 18, ich weiß gar nicht, 17, 18, so etwas rausgekommen, glaube ich,
ja,
oder?
Ja.
Also eben, ich meine, wirklich einige Jahre später, oder? Und ich glaube eben, wir haben jetzt genau das Gleiche vor uns, oder? Wie wir kreieren auch neue Kategorien, oder? Wir haben jetzt unser erstes Produkt rausgebracht, wir haben viel Learnings gemacht, und haben uns aber auch einen gewissen Namen geschaffen. Und jetzt geht es darum, wie bringen wir das noch mehr in die Masse, mhm, oder? Und natürlich geht das auch durch das, dass wir es einfach kosteneffizienter anbringen.
Aber von der Größe bleibt er dann etwa so wie der jetzt, ja, hier?
Wird, ja, wird ähnlich.
Einfach vom Preis, ja, deutlich.
Wir wollen in dieser Klasse bleiben, primär, ja, mal. Und wir haben aber die Möglichkeit, wie wir jetzt im Gespräch sind mit anderen Ländern, sei es Middle East, haben wir sehr gute Kontakte. Und wo wir dann vielleicht auch einen Vierplätzer können machen, weil da gibt es wieder andere Homologationen. Macht man spezielle Homologationen für die Länder, oder? Aber elektrisch. Und die wollen
einfach heute verfolgt ihr doch auch so ein bisschen den Smart-Weg.
Ja.
Ja, ich weiß ein bisschen, nicht ganz, oder? Es wird dann schon, es wird schon näher dran bleiben,
ja,
oder?
Okay.
Ich glaube, was wir mit unserer Plattform vor allem auch noch machen, ist, es gibt auch noch einen weiteren Markt, so ein bisschen normalerweise nennen sie das Off-Highway-Products. Das hat eigentlich nichts mit Highway zu tun, aber es ist so Golfcarts, Resort-Fahrzeuge, ja, und so weiter, oder wo auch sehr ein interessanter Markt ist, oder? Und das können wir natürlich auch direkt, ja, auf dieser Plattform bauen, oder? Wo im Prinzip technisch dann sehr ähnlich ist wie unsere anderen Produkte, oder? Aber nochmal in einen ganz spezifischen Use Case hineingeht. Weil, was wir nicht wollen, da müssen wir auch klar sein, ist, es braucht nicht nochmal eine Autofirma, die nochmal irgendeinen elektrischen SUV oder Sedan oder was auch immer
also
macht.
Also ein SUV wird es von Microlino braucht, nicht geben.
Braucht es nicht, oder? Braucht es wirklich nicht.
Ja.
Was wir bleiben, wirklich in dem Kleinfahrzeugbereich, oder? Und dort gibt es, glaube ich, auch genug spannende Sachen, die man machen kann, genug Potenzial, oder? Und das ist der Blue Ocean, wo wir drin sind. Wir wollen nicht konkurrenzieren mit allen Grossen da, mit den grossen Autos.
Und vielleicht auch noch für in Italien, also das ist ganz klar ein Statement, wir wollen dort weitermachen, aber wir sind jetzt auch dran mit verschiedenen Projekten, dass wir für andere Leute können produzieren können. Wir haben ein spannendes Projekt aus Portugal und das ist eine Art wie ein Mini-Magna, oder? Magna kennen wir wahrscheinlich, also es sind Fremdfertiger in Graz sind die, glaube ich.
Genau, ja.
Und das wäre so ein bisschen minimal, weil es gibt also noch relativ viele, die sich so etwas vorstellen mit kleineren Fahrzeugen. Es geht dann von 50 bis vielleicht 2000 Stück, die wir in unserer Fabrik könnten machen. Und das tut dann die ganze Kostenrechnung eben ein bisschen abfedern und dann können wir ohne weiteres auch profitabel arbeiten, wenn der Microlino mit der Fronttür, die sowieso ein Collector's Car wird bleiben, dann auch dort können sie nur mit 1500 Stück pro Jahr durchaus gut überleben.
Ja, weil ich glaube, was wir gelernt haben, oder? Wir haben gemerkt, oder? Man hat viel Produzenten, die können grosse Stückzahlen machen. Dann gibt es die Prototypenfertiger, oder? Und dann haben wir natürlich gemerkt, okay, das, was dazwischen ist, oder? So, ich sage mal, paar tausend Stück im Jahr, da gibt es eigentlich fast niemanden, der das kann, ohne dass es irgendwie ein Vermögen kostet, oder? Und wir sind darum immer mehr angefragt worden von anderen Firmen, die gesagt haben, hey, wir brauchen irgendjemanden, der das produziert, oder? Und darum haben wir gemerkt, okay, da gibt es irgendwo durch noch so ein bisschen ein B2B-Business Case, wo wir eigentlich denen das können anbieten, die Leistung, oder? Wir produzieren auch weiter in Italien. Aber natürlich, wenn wir jetzt aufgehen in hunderttausende Stückzahlen, das werden wir nicht wollen, in unserem Werk in Italien machen, oder? Es gibt so viele freie Produktionskapazität für Autos, oder? Dass man, vor allem gerade in China, dass man eigentlich sich lieber schaut, dass man die Kapazität kann nutzen, die eigentlich schon da ist, die schon aufgebaut ist.
Ja. Aber es ist ja genau dieses, dass ihr euch dazwischen platziert. Und es ist ja, das ist ja eigentlich das Absurdum, dass das Interesse groß ist. Ich meine, wenn so ein Tesla-Gründer kommt und der Rudert ist ja auch von Tesla, der auch in eurem Board ist. Also wirklich Leute, die
Ja, und ich meine, er sagt ganz klar, das hat er öffentlich gesagt an einem Anlass, dass er sagt, der next big thing in der Mobilität sind kleine Elektroautos. Wir brauchen nicht nochmal einen grossen SUV, der elektrisch ist. Und also von dort glauben wir, das könnte sehr, sehr spannend werden. Und dann auch das andere Thema, wo wir kommen mit dem Zweitwagen und mit den Kosten. Also man darf es nicht unterschätzen, nicht einfach den Kaufpreis vom Auto, sondern einmal über 7 Jahre gerechnet. Und da kann man richtig viel Geld einsparen.
Aber das ist halt immer so ein Problem, das langfristige Denken.
Das ist einfach nicht
kommt
da.
Dem Mensch eben nicht so...
Ja. Es ist jetzt gerade eine Statistik für von diesen bis 45-Jährigen, wie viel Prozent das von einem Paycheck zum anderen lebt. Das ist, glaube ich, die Größe, die ich von 35. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Hat mich jetzt noch erstaunt. Also, bis von denen, die verdienen, bis 45, sind es, glaube ich, 35%, die von Paycheck zu Paycheck leben. Mhm. Und dann ist natürlich so ein Auto wahnsinnig viel Geld. Und darum verstehen wir auch, wir müssen so ein Leasing machen. Und durch, wenn wir natürlich dann auch Investoren haben, haben wir natürlich auch eine andere Möglichkeit, dass wir dann können eine eigene Flotte haben, wo wir das machen. Momentan tun wir das selber finanzieren. Aber dass man dann darum das Wachstum auch so kann machen. Und in Amerika ist der Willingness to Pay für einen Microgreen ist eigentlich am höchsten von allen Ländern, wo wir haben. Und nur schon die Gated Community, wo es mit den Golfcars rumfährt, man darf es nicht unterschätzen, wie viele Stückzahlen das dort sind. Mhm. Und,
in Amerika werden glaube ich 150.000, 200.000 Golfcars pro Jahr verkauft. Okay. Also es ist kein kleiner Markt, oder?
Er hatte ja diesen Werbeaufschlag in New York, war das glaube ich, oder? Wo er da mit dem Micolino da die Shootings
gemacht hat. Das ist tatsächlich nur ein...
Ich bin ins Gefängnis gekommen wegen dem. Wir haben das Auto importiert. Wir haben dort einen Laden gehabt. Das ist ein neues, ich weiß gar nicht, wie es geheißen hat. Das ist ein neues Shopping-Center ins Boot. Wunderschön. In Manhattan. Und wir haben dort einen Laden bekommen für 3x nichts, weil sie haben wollen, dass das gefüllt wird. Dann haben sie gesagt, dann tun wir so einen Microgreen herstellen. Mhm. Und du kannst nicht einfach ein Auto auf Amerika liefern, das nicht homologiert ist und so. Und da ist dann also nicht nur ein bisschen. Sie sind also mit einem Zweihänder gekommen.
Es exportieren. Ja. Oder es wird verschrottet. Ja, ja. Also das ist wirklich, die sind dann recht aggressiv.
Wir haben es dann exportiert nach Mexiko und haben es dann dort an einem Museum geschenkt und die haben noch so Freude gehabt.
Oh, das ist
nach der Ausstellung da. Also, wir haben schon 6 Monate Zeit gehabt, um das organisieren.
Ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind schon bei über einer Stunde, aber trotzdem würde ich noch jetzt hier so nach unserem Gespräch, was ich so gehört habe, also eure Hoffnung, dass der Microlino doch die Mobilität noch revolutionieren kann, ist auf jeden Fall immer noch fest da bei euch, wenn ich das so richtig...
Ja, ist absolut da. Und ich glaube auch, dass wir, es braucht einfach ein länger Zeit. Und ich würde vielleicht noch das andere mal in Erinnerung rufen mit E-Bikes. E-Bikes, wo die erst rausgekommen sind mit dem Stromer, der Flyer ist, glaube ich, mittlerweile 3x Konkurs gegangen.
Ja.
Ich meine, es ist, du bist ein alter Sack, bist ja unsportlich, wenn du so eins fährst. Plötzlich ist das Elektrovelo ist ein Mobilitätsvehikel geworden, für zu können ins Büro gehen, oder ins Geschäft zu gehen, weil man hat können die Strecke machen, ohne dass man nachher noch hat müssen duschen, weil mit dem Elektrovelo...
Wenn sie 37 Grad
und
draußen
sind. Sicher ist das so. Aber ich sage einfach, wir sind erst am Anfang vom Realisieren, es braucht gar nicht so viel Auto. Und jetzt gerade ist es nicht mehr so auf dem Radar, unsere CO2-Geschichte, aber das wird irgendwann wieder kommen. Und da soll sich jeder selber bei der Nase nehmen. Er kann einen kleinen Beitrag leisten. Und also er leistet sicher keinen Beitrag, wenn er mit seinem grossen SUV mit einer Person am Morgen ins Büro fährt, eine Strecke, wo er eigentlich nicht könnte, das kleine Auto. Oder das Zweite ist auch, wo wir eine grosse Sache sind, einfach als Zubringer für die SBB. Wir haben 600 Bahnen für die Schweiz. Nur schon mit einem Microlino von zu Hause am Bahnhof fahren, dort parkieren und dann die weitere Strecke mit dem Zug machen. Das ist eigentlich das ideale Konzept.
Wo wir wieder bei der letzten Meile sind, wie der Scooter früher.
Genau, wie der Scooter früher.
Genau.
Ja. Nein, also ich glaube schon, aber es braucht noch ein bisschen Durchhaltewillen. Und wir können das zum Glück auch noch über unser Trottinet-Geschäft finanzieren. Wir verzichten einfach auf Dividende. Aber wir wollen gerade das richtige Big Picture, das wir schreiben wollen, ist schon mit Investoren, die wir reinnehmen möchten. Und da sind wir jetzt an sehr interessanten Gesprächen. Und das, da gibt es schon Leute, die nicht nur einfach in KI investieren wollen oder in SpaceX, wo jetzt ja gerade wieder ein bisschen zurückgekommen ist, sondern einfach, es ist etwas, das hat Hand und Füße, was wir machen. Und jemand, der langfristig orientiert ist, der kann auch einen Beitrag leisten für unseren Planet A, weil ein B gibt es nicht. Planet B ist not existing. Und das, darum glauben wir dran. Wir haben ein ganzes Team, das für uns arbeitet, wo wirklich daran glaubt. Also wir sind Believers. Wir machen das mit einer Passion. Mhm. Und wir haben auch viele Kinderkrankheiten, die wir mit dem Vergleich zum ersten Fahrzeug haben können ausmerzen. Also wir verbessern uns auch ständig.
Dann zum Abschluss, wenn wir in 5 Jahren hier wieder sitzen, was erzählt ihr uns dann?
Ja, ich bin dann wahrscheinlich nicht mehr dabei, weil ich bin jetzt 66 und für mich ist die grösste Freude, dass ich eigentlich vor allem meine 2 Söhne habe, die jetzt die Verantwortung übernommen haben und volle Motivation dahinter sind. Wir ein gutes Team rundherum haben, das können sie machen. Und ich würde dann sagen, es klingt ähnlich, wie ich dazu mal gesagt habe, den einen Skateboardfahrer. Eines Tages wird es in den Skateparks mehr Scooterfahrer haben als Skateboardfahrer. Glauben wir. Und ja, heute ist.
Und ist das heute so? Ja, das war schon lange nicht mehr im Skateboard.
Das kann ich bestätigen, mein Sohn ist 11 da.
Ja, das ist heute so. Also, ich will da nicht zu hoch machen, aber ich glaube, das wird kommen. Und wenn jetzt da die Städte ein bisschen anfangen, umdenken und mitmachen, Paris ist ein gutes Beispiel. Also, wir sind in dem Trend, wir müssen downsizen, oder? Man muss etwas machen. Und da braucht es auch irgendwie eine Lifestyle-Marke, die haben wir. Und eine coole Geschichte dahinter. Also ich bin überzeugt, wir wären die 5 Jahre, wären wir die 100.000, wären wir sicher geschafft.
Dann ganz herzlichen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart, Wim und Oliver. Oh, Botter? Jetzt habe ich es nochmal richtig ausgesprochen.
Genau, wir haben auch Knobe wird. Au,
Botter. Genau. Ja. Und ja, alle Infos auch um den Microlino rum. Beim Blick haben wir natürlich auch schon viel Sachen gemacht. Stellen wir natürlich alles noch in die Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer Kommentare, Likes da. Und wünschen euch auf jeden Fall einen coolen Sommer. Jetzt mit eurem Cabrio Microlino noch ein bisschen schöner.
Genau.
Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder.
So ist das. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Vielen Dank. Danke vielmals für eure Unterstützung. Es braucht ein bisschen die Medien, um die Sensibilität zu machen. Es muss was geschehen. Wir brauchen ein Downsizing in der Mobilität.
Das war ein schönes Schlusswort. Also, bis zum nächsten Mal.
Danke. Ade.
Elektrogeflüster wurde präsentiert von Toyota. Enjoy Toyota Electric.